Ja, okay, fangen wir an. Also, hallo, mein Name ist Michael Feierig. Ich schreibe was über distribute.net. Ich bin sowohl beim CCC hier in Ulm als auch bei distribute.net. Das heißt, ich bin mehr oder weniger Insider. Ich mache tatsächlich die kleinen Portierungen auf macOS und macOS 10 und die Entwicklung von einem neuen Cruncher für SharePoint. Erkläre ich gleich mal, was OER ist. Ja, was erzähle ich heute? Also erstmal vorweg, ich habe die Slides in Englisch gemacht, mache aber das Seminar schön in Deutsch. Einfach, weil ich nachher dann die Slides ins Netz stelle, sowohl für euch als auch für meine Kollegen bei distribute.net. Und da das hauptsächlich, da die aus allen Ecken der Welt kommen, habe ich mir gedacht, mache ich das gleich in Englisch und für euch dann den Vortrag in Deutsch. Ja, so als Beispiel, wir haben Brasilianer, Australier, ein paar Leute irgendwo aus Asien, Amerikaner, jede Menge Deutsche, lustigerweise relativ viel Engländer und so weiter. Das tut überall mehr eigentlich. Okay. Ich habe diesmal nur 20 Slides, keine 50 mehr, wie vorhin passiert. Die Slides sind einigermaßen als Leitfaden gedacht, nicht so in die Tiefe gehend. Ich werde an der Tafel noch gucken, dass ich vor allem, was die OGRs betrifft und auch was die Security-Sachen betrifft, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Weil ich denke, dass ich von euch jetzt auch ein paar Fragen, beziehungsweise erkenne ich besonders gut aus. Generell, ja, erstmal Einführung, allgemein, was distribute.net macht. Infrastruktur, wird euch vielleicht auch interessieren. Netzwerktopologie, was wir an Ressourcen haben. Dann als drittes Projekte, welche Projekte wir haben. Ein bisschen Info zu diesen einzelnen Projekten, warum es diese Projekte gibt und vielleicht keine anderen. Dann habe ich noch extra ein bisschen was aus dem Nerdkästchen, ein paar Stories, was man so mitmacht in einem großen Projekt wie distribute.net. Und das letzte ist dann den Punkt Security, wo ich dann ein bisschen was über hauptsächlich Cheater, also Leute, die Arbeit für sich reklamieren, die sie eigentlich gar nicht getan haben. Also hauptsächlich die besondere in Statistik-Server und so weiter.
Wie stelle ich einmal down?
Ja, der ist dasselbe dann mal down, das wird wohl das Dezibel was. Blame Dezibel, das ist unser Anspruch bei uns. Das stimmt am meisten. Okay, what is it? Ja, das ist das Icon von macOS 10 Client von distribute.net. Die Cow, einer der Gründer von distribute.net, hat den Nickname Bovine, also Rindvieh, habe ich auf Deutsch übersetzt. Und daher kommt dann das Maskottchen, also er ist sowohl Gründer als auch Maskottchen, daher unser Cow-Icon. Als Maskottchen von distribute.net. Üblicherweise haben die Clients, also Windows-Clients, macOS-Clients, diejenigen, die auch ein bisschen was mit Grafik haben, nicht allzu viel, aber ein bisschen Grafik haben wir schon drin, die haben auch dann das Code-Icon, also das Maskottchen auch eingebunden. Okay, what is it? Ich habe mir einfach mal aus unserem Pressroom, aus dem Presskit, hier den Code rausgeholt. Finding new ways for computers connected to the Internet being used during idle time. Soll heißen, Rechner sind heutzutage en masse im Internet, aber was tun die Leute mit den Dingern? Naja, sie schreiben ein paar Briefe, surfen ein bisschen auf irgendwelchen, ja, was weiß ich für Seiten die Gegend rum, aber der Prozessor idelt eigentlich zu 90% nur vor sich hin. Und mit diesen Ressourcen müsste man eigentlich was Lustiges anfangen können. Und genau das ist das, was wir zu dem tun. Man könnte sich überlegen, ob man vielleicht zum Beispiel auch Festplattenplatz gemeinsam nutzt, der ja dann auch auf solchen Rechnern theoretisch zur Verfügung stehen könnte, hier wird der nur von Ressourcen, aber das ist jetzt nicht genau. Aber man könnte theoretisch auch Festplattenplatz nutzen oder andere Sachen nutzen, die es dann so vielleicht nicht geben könnte. Das macht distribute.net eigentlich nicht. Vielleicht mal irgendwann, keine Ahnung, aber im Moment nicht. Beispiel für sowas wäre dann so das Peer-to-Peer-File-Sharing, was man so vielleicht auch kennt, so Musik oder egal Musik. Ja. Auch noch ein bisschen Marketing, ja, klar. First Large Scale Collaborative Computing FLM, das heißt, wir waren die ersten eigentlich, die wirklich in großem Stil so ein Projekt gemacht haben. Also CTR-Token werden wohl die meisten kennen, kamen aber erst nach uns. Waren sogar eigentlich erst die dritten. Die Mersenniums waren auch noch relativ früh mit dabei. Mersenne. Die Mersenne-Leute suchen nach Mersenne-Primzahlen. Das ist eine bestimmte Art von Primzahl, die für die effiziente oder relativ effiziente Algorithmen existieren, um die Einzahl Primschaft Ja-Nein, Primzahl Ja-Nein festzustellen. Das sind so die größten Primzahlen, die man überhaupt kennt. Also, das ist auch noch so ein Projekt, das verteilt wird. Ja, ganz wichtig vielleicht, es gibt inzwischen einige oder gab, gibt es immer noch teilweise Projekte, die während dem .com halt versucht haben, das Ganze in ein rentables System zu münzen. Zum Beispiel gab es einen Provider in Amerika, der hat versucht, in seine Client-Software einen Distributed Computing Client zu integrieren, damit Leute, die über diesen Provider ins Internet gehen, gleichzeitig während sie surfen, ihren Rechner eben für so eine Berechnung zur Verfügung stellen und dadurch sich den Internetzugang finanzieren. Nach dem Motto, ich gebe euch Rechenzeit, dafür kriege ich Internetzugang. War eine ganz lustige Idee, hat sich aber nicht durchgesetzt. Also alle heute, zumindest öffentlich, erfolgreichen Projekte sind Non-Profit. Also fürs Allgemeinwohl, die kommerziellen Sachen haben sich noch nicht dran jetzt durchgesetzt. Sind aber dann auch relativ erfolgreich dran. Okay, Basic Idea. Wir haben ein riesengroßes Problem, für das man im Prinzip einen Supercomputer bräuchte oder so und so viel, 100 CPU-Jahre, 1000 CPU-Jahre, also Sachen, die im Prinzip für einen normalen Menschen oder vielleicht für eine ganze Uni zum Beispiel gar nicht machbar wären. Und die Grundidee, wirklich ganz primitiv, dieses eine große Problem in möglichst viele kleine Teilprobleme zu splitten und dann diese kleinen Teilprobleme auf möglichst viele Rechner im Internet zu verteilen. Sprich, ein Rechner macht dann, keine Ahnung, ein so ein kleines Kästchen, ein anderer Rechner macht ein anderes Kästchen. Irgendwann kommen dann die Lösungen zurück und ich habe das Ganze in diesem Problem gelöst. Wirklich simpel eigentlich. Die Ausmaße, die es dann annimmt, kann ich euch auf einem Statistik-Server zeigen. Das sind hier mal kurz hier aus der Presse raus. Ich werde ein paar Mal aus der Presse rausgehen und euch ein bisschen das live zeigen. Und zwar mal an hier. Das ist unser großer Statistik-Server, der im Moment gerade down ist. Danke. Danke, dessen Dank. Das sind keine Live-Statistiken. Decibel ist einer von unseren Leuten, die sich um die Datenbank kümmern. Und lustigerweise ist die Datenbank häufiger down for maintenance. Zurzeit offline wegen Wartungsarbeiten. Wir hatten letztens ein großes Problem in unserer Sybase-Datenbank. Da gab es ein Hardware-Problem im Server. Die Datenbank ist uns irgendwie hops gegangen. Ein paar Tabellen sind zerschossen worden. Dabei sind sie dann, was sowieso schon lange in Planung war, auf Postgres umgestiegen. Und da müssen sie wohl wahrscheinlich irgendwas reparieren oder umbauen. Whatever. Okay, das sind.
Hast du da einen Spitznamen?
M-Firing.
Ein bisschen einfacher ist los.
Hey, das ist mein Nickname seit 1994, mein erster Internet-Account. Das ist die deutsche Seite, die ist auch gar nicht wirklich aktuell. Das ist nicht besser. Hier haben wir eine Statistik zu also 572, das ist ein aktuell laufendes Projekt. Und wir haben hier eine Statistik nach Wochen, Kalenderwochen. Und nach oben hier sind die Schlüssel, die wir suchen pro Sekunde. Als Vergleich, dieses G ist hier Giga. Also, das M wäre Mega. 1000 Millionen. Das ist dann Milliarden. Also Milliarden Schlüssel pro Sekunde. Als Beispiel ein einzelner. Müsste ich mal gucken, wie das so mit Database was ein einzelner Rechner an Geschwindigkeit verwendet. Und x86 Rechner. sind die 8 Mega-Keys für ein Atlot XP, 3200 Mega. Und Gesamtdistributed.net hat im Durchschnitt so um die 100 Giga-Keys pro Sekunde. Also werden dann recht viele 3 Gigahertz-Uploads insgesamt. Auf der anderen Seite des Desktop.net wäre auch eine Statistik gewesen von gerade aktuell tätigen Hosts, also wie viele Rechner zurzeit an diesem letzten Tag zum Beispiel Pakete an uns zurückgeschickt haben. Aber das kann ich euch so leider nicht zeigen, also keine individuellen Stats, aber hier sind noch ein paar interessante Statistiken drin. Ja, das war 1564, ist gelöst worden vor knapp einem Jahr, September 2002. Da sind ein paar Statistiken drin, zum Beispiel hier die Anzahl der Work Units, das ist so ein kleines Kästchen vor auf dem Slide. Da haben wir so 1000 Millionen, 58 Milliarden Work Units insgesamt berechnet. Das wären ungefähr 45.000 2 GHz Atlot XP Rechner. Es waren insgesamt über 300.000 Einzelaccounts beteiligt. Ja, die Anzahl der Schlüssel, die tatsächlich getestet worden sind, ist sehr groß.
Wie viel Prozent von E-Space?
Wir hatten bei AC65 ziemlich viel checken müssen.
Dass 0,12% übrig geblieben sind.
Ja, oder? Nein, das war unsere Spitzenleistung für einen Tag. Es müsste irgendwo stehen, wie viel. Wir hatten halt ziemlich Pech, wir mussten ziemlich viele durchprobieren. Ich glaube, wir waren bei 80% sowas in Richtung. Wir hatten dann ziemlich Pech. Im Prinzip alles, was wir mehr als 50% des Keyspaces berechnen müssen, ist Überraschung. Weil eigentlich müsste man 50% von dem Glück gehabt haben. Ja, ne? Hat man auch. Ich mache heute den nächsten Slice hier in der Keynote. History. Ich schau mal, dass ich mich vielleicht nicht so lange mit den Sachen hier aufhalte. Und angefangen wird ganz mit AC5. War Anfang ziemlich wild, nur IRC gemanagt das ganze Projekt. Wir hatten einen Server, der dann unter anderem mal durch so eine Synflab-Attacke runtergegangen ist. Dann wurde von einer kleinen Kerngruppe von Stammteilnehmern ein Serversystem aufgestellt. Anfangs auf dem GRX-Schlüssel-Server, der dann aber auch irgendwie wieder verschwunden ist. Und hier fängt dann eigentlich das Distributed.net an sich ja, an zu existieren. Da wird das Proxy-Netzwerk aufgestellt. Wir haben eine Reihe von Schlüsselservern, die Blöcke ausgeben können. Ja.
Was ist schon diesen Synflab-Effekt? Wer taktiert da wen?
Naja, wir hatten am Anfang Probleme, dass einige Leute den Server attackiert haben, weil es meines Wissens mehrere Projekte gab, die AC556 gemacht haben und sich die Leute da wohl gegenseitig ein bisschen hindern wollten und so. Also wer genau das war, weiß ich nicht exakt, weil ich erst 1999 Schule komme. Das wäre ungefähr
mutiger den Motor für eine ganze Erde hieß und wer die anderen nicht nehmen, blockiert die anderen, dass die sich auf die Erde.
Wenn der Keymaster down ist, dann können keine Klienten mehr Blöcke ziehen, um Arbeit zu erledigen. Also ist das ganze System gut. Ja, dann geht es hier ein bisschen durch von den History, wie Prozent von AC5 gemacht worden sind. Die Best-Projekte zeige ich nachher noch, was da genau abging. Ja, das war nicht so spannend. Oh, Gallery. Das ist vielleicht doch noch lustig. Die meisten Projekte, die wir laufen haben bei Distributed.net, haben Geldpreise ausgeschrieben. Und zwar möglicherweise von RSA. Das ist die große kommerzielle Kryptografiefirma in den USA. Und hier in der Gallery haben wir ein paar Bilder. Zum Beispiel von dem Rechner, der den letzten Contest geknackt hat. Das war so eine kleine Spa-Station-Montage. Die Monikey. CSC-Contest war das hier. Und hier, das fand ich ganz nett. So sieht ein Scheck von der RSA aus. $10,000 für den Death Contest. Haben wir damals bekommen. Ja. Hab schon Spaß von der RSA jetzt bekommen. Ja.
Okay.
Weiter im Text. Infrastruktur.
Jetzt wird es wieder ein bisschen spannender. Wenn ihr den Schecks ausführt, dass das in Detail löst, weil die Schecks wertvoller sind als das Geld?
Ja, wir haben den Scheck ja eingescannt vorher. Was man eingelöst hat. Deswegen gibt es die Galerie.
Nee, da gibt es doch bei dem, weißt du, was der tut oder was der DJB oder so irgendwo, der Modell ausklopft halt für Bugs in seiner Software und dann das Checks ausgestellt hat.
Das war Knut oder Fehler ist
ein Bündner. Wenn man drin geht, dass der Checks viel mehr wertig als das Geld draufsteht. Sammlerwerte.
Kann ja sicher sein. Na, wir haben unseren Check eingelöst, weil das Geld geht eigentlich nicht an das Produkt, das Geld geht zum Teil an den Finder. Mhm. Und zum Teil an die Gruppe, die der Finder bestimmen darf. Ich glaube, in dem Fall war das die EFF. Ich bin mir auch nicht sicher. Nein, Project Gutenberg dürfte das gewesen sein. In einem Fall hat uns der Typ aber auch zum Beispiel, der das gefunden hat, auch uns das Geld gegeben, dass wir weiter investieren können in den Server Space. Okay, Infrastruktur. Das ist jetzt ein bisschen spannender. Ich habe mir jetzt ein kleines Schema gemalt. Das ist vereinfacht. Unsere Netzwerktopologie, die wir fahren. Wir haben hier im Zentrum unseren Node Zero, unseren Keymaster. Das ist der eine Server, auf dem der Keyspace verteilt wird. Sprich, dieses Riesenproblem, das ich vorhin im Zwerg gehabt habe, der große gelbe Block, wird hier in kleinere Blöcke aufgeteilt. Noch nicht ganz kleine Blöcke, aber mal kleinere Teilbereiche werden hier vom Node Zero aufgeteilt. Und an die großen Full Proxies. Weitergeleitet, die ja, mehr oder weniger weltweit verstreut sind. Also wir haben in Asien ein paar stehen, in Europa, in den Niederlanden stehen ein paar, Amerika sowieso, in Australien haben wir ein oder zwei. Und die Klienten connecten ausschließlich zu diesen regionalen Full Proxies. Das heißt, diese kleinen schwarzen Kringeln sollen normale Clients darstellen, zum Beispiel mein Bauch hier, was den Client laufen hat, meldet sich regelmäßig beim EU-Server an und fragt nach neuen Arbeitsblöcken, kleine Bürokratie. Das ist diese Centralized Ring-Geschichte. Das heißt, wir haben hier einen Ring von Servern, die auch Failover machen. Das heißt, wenn einer ausfällt, kann mein Client auch zum nächsten gehen, zum Beispiel in den USA, feststellen, auf welchen Server er gehen muss, tut der Rechner mit der Zeitzone. Also frage einfach ab, okay, was ist mein Unterschied zur GMT oder UTC und dann den entsprechenden Server. Hierarchic Extensions heißt, ich kann aber zwischen mich und diesem Full Proxy noch einen eigenen Proxy zwischen reinschalten. Das machen zum Beispiel die großen Teams. Wir haben Teams, also in unserer Statistik gibt es die Möglichkeit, nicht nur einzeln sich anzeigen zu lassen, was ich jetzt an Arbeit geleistet habe für das Produkt, sondern in unseren Statistik-Servern gibt es auch die Möglichkeit, sich in Teams zusammenzuschließen. Und solche Teams haben dann die Möglichkeit, innerhalb ihrer Gruppe, nehmen wir mal das hier, innerhalb ihrer Gruppe den Klienten, den Clients zu sagen, ja, wenn ihr Arbeit haben wollt oder wenn ihr Arbeit zurückgeben wollt, geht nicht direkt an den Full Proxy, sondern geht an einen kleinen Rechner oder größeren Rechner, den die Teams selber aufstellen. Und auf diesem Rechner können dann die Teams eigene Statistiken fahren. Das im Prinzip ist so ein kleiner Personal Proxy, ja, eigentlich das gleiche wie so ein Full Proxy, der auf Kontinentalebene läuft. Nur, dass wir dann hier eben eigene Administratoren haben für dieses Server. Das ist das, was ich mit hierarchischer Erweiterung meinte, weil wir dann hier ja, ein hierarchisches, ja, weil wir ein hierarchisches System haben, dass die Klienten erstmal über ein paar Zweige gehen müssen, bis sie dann wirklich Blöcke bekommen.
Hier ist dann die Rolle der Config-File und so, dass wir
das ist frei konfigurierbar. Also ich kann nachher mal den Client zeigen, wie der aussieht. Wir haben endlose Konfigurationsmöglichkeiten, Firewall-Supports, Umliegen auf Proxies. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass man sich diese Work-Units per E-Mail zukommen lassen kann und per E-Mail wieder zurückschicken kann. Auch eine Möglichkeit, falls Leute den Client nicht auf dem Rechner laufen lassen wollen, ohne den überwachen zu können, wenn der 24/7 läuft, auch am Wochenende. Es könnte ja sein, dass das so ein Web böse ist und da irgendwas dieses reinmacht, was nicht der Fall ist, aber ja. Wer so ein paar neue hat, kann auch sogar damit noch mitmachen, die ganzen Sachen bei E-Mail übertragen. Ja. Wir sind damit jetzt alles ganz gut gefahren. Ich kann mal hier Live-Statistiken zeigen, hoffentlich, wie das aussieht von unseren Proxies. Wir haben hier Proxy-Info. Das ist eine öffentliche Adresse. Wie kann ich jetzt, es funktioniert, ein Live-Statusbericht unseres Proxy-Netzwerks. Dann kann man hier oben sehen den Keymaster, der keine öffentliche DNS-Adresse hat. Und dann dementsprechend die Proxy ist proxy1.us, proxy2.us, .my, weiß ich gar nicht, wo das ist, Asia, JP. Hier sind die europäischen Full-Proxies, inklusive Statistik, Uptime, also hier Days, Months, Weeks. Und Statistiken für diesen Proxy. The current distribution rate is 140 giganodes per second. Das ist hier die OBR-Statistik. OBR-Statistiken laufen nicht mit Keys, sondern mit Nodes. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr bauen. Ja, hier, auch eine gute Statistik. Entspricht ungefähr 71.000 Dual-Pensionen, 133. Okay, das gleiche ist hier auch für Ziffern. Ich denke mal, das Schema ist alles klar. Und hier habe ich noch einen Link reingepackt, wo eine Erklärung, Referenz ist, zu diesem Schema mit Centralized Ring etc. Das ist dann für diejenigen, die das nachher noch angucken wollen. Die Folien kommen alle ins Netz. Dann könnt ihr die Links auch noch alle weiterverfolgen. Okay, das habe ich jetzt noch zur Infrastruktur hier reingepackt. Was wir an Software haben für das Projekt, wir haben Client-Software und DNC für die End-User, wir haben Proxy-Software, die auch downloadbar ist für Leute, die eben eigene Proxys aufbauen wollen. Der Keymaster läuft zentral auf unserem Nullknotenpunkt und die Statistik-Software, wenn es einmal läuft, ist dazu da, Statistik anzuzeigen, wie viel Arbeit angemacht und wie viel Arbeit Teams gemacht haben. Das meiste davon ist Open Source. Nicht alles. Und das, was Open Source ist, ist zum Teil auch nicht 100% Open Source. Wir haben zum Beispiel den Client. Der Client ist 90% Open Source. Weil wir da im Moment noch Sicherheitsbedenken haben, im weitesten Sinne, zur Sicherheit kommen wir überhaupt nicht an. Communication, ja, Food Web Server, Proxy Messages. Die Proxys können noch einen kleinen Kommentar abgeben, wenn sie aufgerufen wird. Da wird dann zum Beispiel auch announced, wenn ein Projekt vorbei ist, zum Beispiel. Plan, Mailinglist, IRC, das sind so die Kanäle, mit denen man Kontakt aufnehmen kann, natürlich zu GoodNet. Wobei IRC jetzt ein bisschen wild zu, aber das ist einfach mal, die IRC kennen. Okay, soweit zur Infrastruktur. Die Projekte. Das sind mal Beispiele, ein paar Logos. Hier RSA, Sponsor von RC5. Und den DES-Contest, CS Communications, haben den CSC-Contest ausgeschrieben, das ist hier ein OBR-Logo und die Liste steht da als Eigentümer von DES natürlich. Okay, einer der bekanntesten Cracks, die wir gemacht haben, also die meisten Projekte, die wir bisher gehabt haben, waren Krypto-Projekte. Krypto-Projekt heißt dann in unserem Fall, wir haben eine verschlüsselte Nachricht und möchten die dechiffrieren. Da es für DES keine Abkürzungen gibt, die groß was bringen würden, ist die einzige Möglichkeit hier eine Brute Force Attacke zu machen. Brute Force heißt einfach jeden möglichen Schlüssel einmal durchprobieren und gucken, ob die Lösung rauskommt. um zu gucken, ob die Lösung rauskommt, müssen wir wissen, wie die Lösung aussieht. Das heißt, die Attacke, die wir fahren, ist eine Non-Plaintext-Attacke für diejenigen, die Krypto ein bisschen mehr machen. Sprich, der Anfang des Textes ist bekannt, heißt bei DES, the secret message is, und der zweite Teil, der ist unbekannt. Das ist der, den wir haben möchten. Das heißt, die Klienten dechiffrieren einfach oder versuchen zu dechiffrieren diesen Ciphertext. Und wenn der Anfang der Secret Message rauskommt, dann reporten wir hier einen Erfolg. Und melden das RSA und hoffen, dass es danach wirklich stimmt. Wir haben teilgenommen an drei DES-Projekten. Ja, wer sich mal mit DES ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass im Prinzip diese Projekte hier das Ende von DES darstellen. Die Projekte wurden ausgeschrieben von RSA, um zu zeigen, dass DES outdated ist. Das heißt, die Tatsache, dass wir DES geknackt haben, war jetzt nicht so für die Experten bahnbrechend, aber war dann für die Öffentlichkeit ausschlaggebend, dass sie sehen haben, okay, DES kann innerhalb von einem Tag geknackt werden von ein paar Freaks, die das in ihrer Freizeit machen. Also sollte man sich dann doch mal ein anderes Kryptosystem bemühen. Der erste Contest, 98, hat 40 Tage gedauert. Der zweite Contest wurde nicht von uns gewonnen, sondern von der EFF. Die EFF hat sich Spezialhardware gebaut. Innerhalb von 4 Tagen haben wir es dann geschafft. Und beim DES3-Contest, naja, waren es insgesamt 22,5 Stunden. Da hatten die EFF und das wurde letztlich in Keyspace aufgeteilt. Das heißt, von allen Möglichkeiten, die es gibt, haben wir vorne angefangen bei 0000, haben dann aufgezählt und die EFF hinten angefangen bei FFFFF und dann runtergezählt. Nicht genauso, wir haben es dann doch ein bisschen randomisiert, aber im Prinzip war es so und dann innerhalb von 22,5 Stunden war das Ding geschützt. Weiter geht es wieder mit Krypto-Projekten. Der CSC ist ein Algorithmus, ja, vergleichbar mit AC5 und BES, Block Cipher. Haben wir 1999 2000 gemacht, um den Jahreswechsel rum. Wurde dann knapp innerhalb von 61 Tagen, im Prinzip Standard-Tempo und Brute-Force-Attacke, der Anfang des Textes war, bekannt. Und wir haben alle Keys durchprobiert, bis wir den richtigen hatten. Dann RC5 ist, naja, neben dem Best Crack wahrscheinlich das Projekt, mit dem Distributed Network identifiziert wird, auch in der Öffentlichkeit, in der Internet-Öffentlichkeit, wo man uns halt kennt. Also 556 war der allererste Contest, den Distributed Network gemacht hat. 1997 kam vor nach kurzem dem History-Text. Hat damals gedauert 212 Tage. Und hier ist mal ein Beispiel für so einen Text, der rausgekommen ist. Der Anfang ist klar, die Unknown Message ist. Damit haben wir gecheckt, ob wir den richtigen Text geschrieben hatten. Und dann kam als Ergebnis raus, it's time to move to a longer key length. Das ist Zeit, mehr Bits für den Schlüssel zu benutzen.
Warum dauert also 556 so viel länger als DES?
Das ist 97 und das ist 2000.
DES?
Ach, DES? DES war 98.
Also einfach, weil es später war. Da hätten wir schon noch mehr Leute dabei.
Ich weiß nicht, ob der Algorithmus schneller war.
Von der 15 direkt vielleicht auch schneller war, aber so ein Eingänger.
Also im Zweifelsfall ist es bei uns immer die Hardware, also das Ökosystem drumherum, was sich verbessert, weil die Rechner alle schneller waren. Okay, ja, immer noch Krypto. Krypto ist nach wie vor unser Hauptthema. Nach AC556 kam AC564. Ist auch in der Praxis meines Wissens die beliebteste Implementierung von AC5, die 64-Bit-Variante. Eigentlich haben wir mit dem Crack von AC564 bewiesen, dass es relativ sicher ist. Wir haben das Ding nicht gelöst, aber erst nach 1757 Tagen. Naja, also.
Ja? Ja, es sind die Tage sehr nur begrenzt aussagekräftig, weil einem kommt vor allem ein Prozent des Keyspaces durchgemacht hat.
Ja,
aber. Wir haben nur die paar schöne Sachen an einem Tag.
Ja, aber unwahrscheinlich.
Ja, wenn man dann
also 50% müsste man in der Regel schon machen. Alles, was drüber geht, ist im Prinzip eine Überraschung. Wir hatten bei RC564 ein bisschen Pech. Wie gesagt, wir sind bei 80% gelandet.
Ich würde sagen, rein auf den Anzahl der Tagen kann man noch nichts über die Stärke des Skriptes auch sagen.
Ja, aber so generell die Skala, an der sich das Ding bewegt, also wir hätten das jetzt statt in sind es grob 5 Jahre, hätten wir es auch in 4 Jahren lösen können. Oder?
Also wenn du Glück hast und zum ersten Tag löscht und sterben am nächsten Tag in der Zeitung, dann ist der Algorithmus trotzdem tot. Aber,
naja, okay, aber zu Unrecht dann.
Ja, natürlich.
Ja.
Zu Unrecht.
Also kryptografisch, ja.
Gibt es eigentlich irgendwie Beispiele dazu, dass es das in Deutschland mehr gibt? Also dass das EFF weitergemacht hat? Oder?
Die EFF?
Ja, nur bei DES.
Ich meine, bei DES? Die EFF hat nur bei DES mitgemacht.
Ich will ja also nicht Vergleich zeigen, weil es kann sein, dass es irgendwie einen Durchschnitt gibt.
Also wahrscheinlich wie viel Prozent vom Gießgas, das du durchsucht hast, schon im Schnellungsfall halt nach 50% schafft.
Ja. Die EFF hat ja schon über DES geeignet.
Ja, also die EMF hat, oh, ich weiß gar nicht genau, wie viel Geld ausgegeben, 10.000 Dollar, 20.000 Dollar, zumindest das haben sie für einiges an Geld Spezialarbeit gebaut, um das zu knacken.
100.000?
Ja, das war schon hier. Das ist absolut normal.
Dann weiß
ich,
dass die EFF für
100.000
Dollar in die Welt basteln kann, der in der Garage wird, wo in 4 Tagen das Ding los. Ja. Kann man davon ausgehen, dass Geheimdienst zumindest wie es 6 Sekunden, dann normal 6 Minuten mit DES in 20 Minuten oder was weiß ich, was das auf dem Kopf
kommt. Mindestens 4 Stunden davon.
Also meines Wissens war diese EFF-Maschine
gleich schnell.
Also die Maschine war ungefähr gleich schnell wie das gesamte DNET-Projekt zu dem Zeitpunkt. Und zu zweit waren wir dann noch nicht. Also hier waren sie einfach, haben sie einfach Glück gehabt. Also wir hätten es auch schaffen können, aber naja. Okay. Ja, immer noch Krypto. Also 564 ist gelöst worden. In dem Fall war hier der Text Something is a better left unread. Einige Dinge sollten besser nicht gelesen werden. Sollten besser ungelesen bleiben. Wir haben generell ein bisschen ein Problem mit der Motivation von unseren Usern. Die meisten kennen ja wahrscheinlich von euch eher CTL Tomaps, das Development. Hauptsächlich gibt es Kritik an Distributed.net, weil eben diese Krypto-Projekte nur begrenzt sind. Das einzige.
Außerirdische Suchen macht Sinn.
Ja, außerirdische Suchen ist auch ein ziemliches Scheißprojekt. Oder ein Projekt, dessen Erfolgsaussichten zweifelhaft sind. Wir haben zumindest die Sicherheit, dass wir ein Ergebnis finden. Also wir wissen, es wird irgendwo einen Schlüssel geben, der wirklich uns ein korrektes Ergebnis gibt. Trotzdem, was erreichen wir, wenn wir so ein Ding knacken? Wir können im Prinzip nur zeigen, wie groß ungefähr der Aufwand ist, den man betreiben muss, um so einen Krypto-Algorithmus zu brechen mit hoher Gewalt. Aber auch nur, wenn wir hier einen Non-Plaintext Attacke machen können, wenn wir also einen Teil von dem Ergebnis wissen, was kommt. Praktischen Nutzen ist gut, alles in dem Sinn, dass man sagen kann, wenn wir das knacken innerhalb von ein paar Tagen, dann ist es definitiv unsicher. Wenn wir das knacken innerhalb von ein paar tausend Tagen, könnte man sich vorstellen, vielleicht könnten dann Leute, die das professionell tun, mit dem Geheimdienst, das auch relativ effizient machen. Aber eigentlich ist es schon fast ein Beweis, dass es eben noch nicht. Hauptsächlich machen wir die Krypto-Projekte, weil es relativ wenig Arbeit gibt, die sich so effizient splitten lässt. Also das, die Grafik vorhin mit dem Riesenproblem, mit dem riesengroßen Rechteck und diesen vielen kleinen Rechtecken, zeigt, dass wir auf jeden Fall eine Möglichkeit brauchen, für dieses Riesenprojekt zu splitten in kleine Subprojekte und kleine Teilbereiche. Wenn das nicht geht, haben wir keine Chance, dieses Projekt in unserem verteilten Cluster die ganze Welt verteilen, Klasse zu machen. Geht einfach nicht. Und sehr, sehr viele Probleme lassen sich nicht so leicht splitten. Diejenigen, wo das recht offensichtlich ist, sind eben so gut für einen Attack mit hoher Gewalt einfach jeden einzelnen Schlüssel durchprobieren. Da kann ich relativ leicht einem Rechner sagt, okay, du probierst jetzt die 10.000 Schlüssel, nächste, probiert die nächsten 10.000 Schlüssel und so weiter und so fort. Das ist wirklich trivial, das aufzuteilen. Bei anderen Kollegen ist es nicht so trivial.
Also der Kommunikationsaufwand sehr gering.
Richtig, dort ist der Kommunikationsaufwand sehr gering. Was auch ein Punkt ist, Speicher. Es gibt zum Beispiel das NFS-Net-Projekt, was Primfaktorzerlegung macht. Deren Client braucht mehrere Dutzend Megabytes auf dem Rechner für die, das Zahlwörterdienst. Unser Client braucht meines Wissens 1 MB RAM. Das Binary ist ein halbes MB groß. Und die Pull-Leistung, die wir brauchen, können wir im Prinzip frei skalieren auf meist 20, nimmt das Ding wirklich nur das, was es braucht. Also im Prinzip, das Credo von Disk und Netflix ist Effizienz. Wir wollen einfach Idle-Time nutzen, um was Sinnvolles zu tun und dabei möglichst wenig Ressourcen verbrauchen. Deswegen haben wir eigentlich nur die Krypto-Projekte gehabt, lange Zeit. Es werden immer noch Krypto-Projekte laufen. 1972 ist immer noch unser größtes Projekt. Und, ja, nicht mehr unser einziges Projekt. Wir haben inzwischen auch ein Projekt, ein Lieblingsprojekt, was sich mit optimalen Gollum-Rollern beschäftigt. Was sind optimale Gollum-Roller? Es ist ein Problem aus der Kombinatorik. Man kann es auch sehen als ein Problem der additiven Zahlentheorie, man kann es sehen als ein Problem aus der Graphentheorie. Es gibt da ein paar ganz nette Papers zu dem Thema, wie man das von welchen verschiedenen Winkeln man das Problem angehen kann. Aber gut, erstmal hier zu dem Problem der Dingschein. Das ist unser erstes Bankkryptoprojekt gewesen. War daher möglich, dass man das ähnlich wie ein Traveling Salesman, das wäre vielleicht bekannt, das Traveling Salesman Problem. Also wir können bei OGR sagen, die ersten 5 Markierungen sind fest und der Klient soll alle Markierungen berechnen, die jetzt noch möglich sind. Bei unseren Projekten, die wir laufen haben, sind es 24 insgesamt oder 25 insgesamt. Das heißt, wir geben nur ein paar vor und die restlichen, da hat der Klient sehr viel Arbeit zu tun, die auszutesten, die checkt er durch und wenn da nichts mehr zu finden gewesen ist, oder wenn es nicht möglich war, 24 Markierungen so anzuhängen, dass es einen korrekten Ruler gibt, dann kommt als Ergebnis zurück, okay, die nicht. Und so können wir alle möglichen Anfangszustände mit 5 Markierungen verteilen und haben dann also eine Situation, wo wir so kleine Kästchen machen können aus diesem großen Riesenproblem.
Kannst du das vielleicht in irgendeiner Lehrerläuferung, worum es da geht?
Ja, mach ich sofort. Wir hatten anfangs ein paar Probleme, das sind auch nicht die einzigen Probleme. Eigentlich sollte zumindest OGR 24 schon längst fertig sein. Wir haben einen Restart am Freitag den 13. gemacht, war keine gute Idee. Also es läuft immer noch seit nunmehr über 3 Jahren. Wir haben einen Großteil der Blöcke durchgemacht, die wir OGR machen müssen, aber nur noch nicht alle. Zum Teil oder zum größten Teil liegt es daran, dass wir einfach Spaß drin haben. Okay, ich kann euch noch viel mehr zu OGR sagen. Ich bin zurzeit intern bei Distributed Network beschäftigt, einen neuen Cruncher zu schreiben, sprich die Subroutine, der Algorithmus, der bei uns diese optimalen Gollum-Roller testet, der wird gerade von mir neu implementiert. Ich kann euch mal hier, ich habe mal hier eine Liste von Links drauf getan. Ein bisschen was zur Einführung. Sehr, sehr gutes Paper, beziehungsweise eine Diplomarbeit von William Rankin und eine sehr gute Diplomarbeit zum mathematischen Hintergrund von Griechen, dessen Namen ich hier aussprechen kann. Ich denke mal, die Links sind hier hauptsächlich für diejenigen, die sich nachher die Slides anschicken und näheres wissen wollen. Aber ich kann euch zumindest mal die Einführung hier geben und dann noch ein paar Erklärungen, was bei Distributed konkret läuft im Cruncher. Das ist eine kleine Flash-Animation, die haben ein paar Jungs von dem Team gemacht. Das ist eine ganz gute Einführung, was ein Gollum-Roller ist. Das hier ist jetzt ein Gollum-Roller mit 1, 2, 3, 4, 5 Markierungen. 5 Markierungen heißt, die 0 ist immer vorgegeben, beziehungsweise, okay, Moment, die haben es hier anders aufgebaut. Sie fangen erstmal so an mit 4 Markierungen. Erst erste Markierung ist hier bei der 1. Mit dem Zahnstrahl. Die zweite Markierung ist bei 1, 2, 3, 4, der 5. Die dritte bei der 7. Und die vierte bei der 8. So, wenn ich jetzt Markierungen in dieser Form von Zahlenstrahl draufmale, bekomme ich Differenzen zwischen diesen Markierungen. Und zwar insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Zum einen mal hier zwischen 1 und 5, das ist die 4. Zwischen 5 und 7 die 2. Zwischen 7 und 8 die 1. Zwischen 1 und 7 die 6. Zwischen 5 und 8 die 3. Und für den gesamten Hohlraum von 1 bis 8 ergibt sich eine Differenz von 7. Das ist eigentlich schon der ganze Trick von den Kolumnpolern. Ich möchte Markierungen so auf den Zahlenstrahl setzen, dass die Differenzen, die sich ergeben aus beliebigen zwei Markierungen, einmalig sind. Nur einmal vorkommen, nicht doppelt vorkommen. Das ist schon der ganze Trick. Was fehlt hier? Die 5 fehlt hier. Es gibt, hier sind nicht alle Abstände drin, die eigentlich vorkommen sollten. 1, 2, 3, 4, 5 fehlt, 6, 7. Dass die 5 fehlt, ist für unsere Zwecke nicht tragisch. Es gibt andere Probleme, da wollen wir wirklich alle Abstände haben. Für unser Problem, bei den Gollum-Brüdern, ist es nicht notwendig. Man kann sogar zeigen, dass Gollum-Brüder mit mehr als 5 Markierungen gar nicht möglich sind, eine Form hinzukriegen, dass wirklich alle Markierungen nacheinander vorkommen. Ist in einem der Paper beschrieben, die ich verlegt habe. Okay, eine kleine Erklärung zu Markierungen und also zu Marks mit Differenzen, weil das in der Praxis häufig Probleme bereitet. Das hier sind die Markierungen auf dem Zahnstrahl, also Position 1, Position 5, Position 7, Position 8 auf dem Zahnstrahl. Die Gesamtlänge von diesem Ruder sind 7 Einheiten. 1 bis 8. Das ist die größte Differenz, die dieser Ruder darstellt. Tag, Chris. Optimale Gollum-Brüder bis 23. Das ist eigentlich nicht so viel. Es sind noch weitere Ruder bekannt, also auf dem Zahlstrahl bis zu 150 Markierungen so setzt, dass keine Differenzierung vorkommt. Gibt es bis 150, kann man sich wohl auch für mehr Markierungen machen. Das Paper von den Kollegen aus Griechenland enthält Gollum-Brüder bis zu ein paar tausend Markierungen. Aber die Optimalität, also Optimalität in dem Zusammenhang heißt, dass das wirklich der kürzestmögliche Ruder ist. Und die Längebreite habt ihr mal vorhin gesehen, dass das der kürzestmögliche Ruder ist. Hat man nur gezeigt für diese Ruder bis 22. So, da ich jetzt mit euch nicht diese ganzen Diplomarbeiten durchgehen kann, von den Algorithmen zum Background und so weiter, zeige ich euch kurz an der Tafel, wie vom Prinzip her der Algorithmus im Prinzip her haben. Ja, ich zeige einfach mal, wie es vom Prinzip her funktioniert. Also angenommen, ich habe hier eine Zahlenspalte. Fangen wir 0 an. So, was ich jetzt machen könnte, wäre Brute Force. Haben wir ja vorhin schon gehabt mit dem Club und Zeugs. Brute Force wäre in dem Fall, ich weiß, ich möchte einen Ruler haben, der kürzer ist als der bisher bekannte Ruler. Um zu gucken, ob der wirklich optimal ist. Wenn ich einen kürzeren finde, sehr gut, wenn ich keinen kürzeren finde, weiß ich wenigstens, dass der bisher bekannte optimal ist. Gut, also ich weiß, die Maximallänge des gesamten Rulers soll von mir aus, keine Ahnung, 425 sein. Das ist der Wert, den wir haben für OGR 24. Brute Force würde jetzt heißen, okay, ich fange einfach an vorne. Ich soll 24 Markierungen machen, also mark mal auf 1, 2, 3, 4, 5 bis 24 Markierungen und guck dann, ob es ein Golem-Ruler ist. Gucken, ob ein Golem-Ruler vorliegt, heißt, ich gucke, ob alle Differenzen einmalig sind. Fange ich also an, hier zwischen 0 und 1, habe ich eine Differenz 1. Zwischen 1 und 2 ist Differenz 1, okay, war nichts. Wenn ich jetzt so vorgehe und diese 24 Markierungen auf jeden Platz stelle, auf dem sie stehen können, und immer teste, ob das ein Golem-Ruler ist, dauert das extrem lang. Wir machen ein bisschen was anderes mit unserem Algorithmus. Wir gehen vor mit dem Branch and Bound Algorithmus. Soll heißen, wir fangen auch an mit dem leeren Zahlenstrahl und setzen mal unsere erste Markierung auf 1. Jetzt gehen wir her und gucken, wo kann ich die nächste Markierung legen, sodass mein Kriterium, dass alle Differenzen einmalig sind, nicht verletzt wird. Gucke ich also hier auf 2, kann ich das da hinlegen? Nein, denn dann kommt die Differenz 1 doppelt vor. Hier und hier. Ergo gehe ich weiter zur 3. Wenn ich jetzt auf Position 3 meine letzte Markierung lege, dann habe ich hier 1, habe ich hier die 2 und ich habe für den gesamten Weg die 3. 1, 2, 3, kommt kein Doppelform, okay, passt. So gehe ich immer weiter und weiter und weiter. Das heißt, jetzt kommt dann die dritte Markierung. Für 1 hatte ich schon was, das 3, dann wäre es 4, nicht 4. Nach der 3 habe ich die Differenz 1 hier, kann also nicht sein. Wenn ich das Ganze auf 5 lege, dann habe ich hier die Differenz von 5 zu 3 ist 2, kommt auch schon mal vor, geht nicht. Wenn ich es auf 6 lege, habe ich die Differenz von 6 zu 3 ist 3, die 3 kommt aber auch schon vor. Das ist der nächste mögliche Platz, um den Markierung zu setzen, wäre dann 7. 3, 4, 5, 6. Jetzt habe ich also die Differenz 4, die Differenz 5, 6, sorry. Die gesamte Differenz 7, ja, 8. Okay, und so weiter und so fort. Das ist vom Prinzip der Algorithmus, die wir machen. Wir brauchen aber nicht alle Ruler durchtesten. Also wir haben jetzt schon mal sehr, sehr viel weniger Möglichkeiten, die wir durchtesten müssten, als wenn wir wirklich mit Brute Force das durchmachen müssten. Es geht aber noch weiter. Und zwar?
Ja, woher kann ich sicher sein, dass die 7 schon zum optimalen Ruler führt? Vielleicht ist schon die 8 viel besser.
Richtig. Ein Branch and Bound Algorithmus macht Backtracking. Das heißt, wenn ich jetzt Markierung auf 1 gemacht habe, auf 3 gemacht und auf 7 gemacht habe, gehe ich jetzt weiter und mache mehr Markierungen hin. Aller Voraussicht nach würde ich es nicht schaffen, alle 24 Markierungen unterzubringen. Weil irgendwo komme ich dann an den Schluss und merke, okay, wenn ich hier bin, ich müsste noch 2 Markierungen setzen, bin immer schon am Schluss, also geht es nicht. Dann mache ich Backtracking. Das heißt, ich gehe zurück und versuche, die Markierung an einen anderen Platz zu legen. Weil hier ist es ja auch so, ich kann ja nicht nur die Markierung als nächstes auf 7 machen, ich könnte auch auf 8 machen. Wenn ich Markierung auf 8 mache, bekomme ich genauso Differenzen, die nicht doppelt vorkommen. Oder wenn ich auf 9 mache, oder 10, 11, 12, whatever. Das heißt, ich habe hier noch sehr viel mehr Möglichkeiten, die dritte Markierung zu setzen, als nur so. Ja. Okay. Ich kann dir sogar sagen, wie groß der Bereich ist, in dem sich die Markierung 3 bewegt. Und zwar kann ich da eine Eigenschaft ausnutzen, der Gollum-Puller. Und zwar in dem Gollum-Puller muss jeder Teil des Gollum-Pullers auch Gollum-Eigenschaft haben. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen beliebigen Teil raussuche, was man gehabt, mache ich meistens eine 0 noch am Anfang an. Und mein Puller hat 0, 1, 3, 7. Das ist ein Gollum-Puller, haben wir ja gerade konstruiert. Wenn ich mir jetzt einen Teil davon rausnehme, zum Beispiel nur die 1 und die 1 7, muss dieser Teilbereich ebenfalls Gollum. Das heißt, Differenzen zwischen 1, 3, 1, 7 und 3, 7 sind einzigartig. So. Jetzt weiß ich also, okay, hier, die dritte Markierung muss ich so anlegen, dass hier auf jeden Fall noch Platz ist für 21 weitere Markierungen. 24 minus 3, 21. Ich weiß, dass der 24er maximal hier sein darf. So, jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, ich weiß den optimalen 21er Kolumnpol. War von der Länge her 21, 332. Das heißt, ich weiß, ich brauche mindestens 330 Einheiten auf dem Zahnstrahl, um hier überhaupt noch zumindest optimal den kürzestmöglichen Gollum-Puller unterzubringen. Und ich weiß, ich brauche hier einen Gollum-Puller, weil jeder Teil eines Gollum-Pullers muss selbst wieder Gollum sein. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, okay, 425 minus 333. Ja, das ist sicher. 2, 3, oder egal. Ich kann kurz den scheiß Taschen nehmen. 92 passt. Ja, gut. Klasse. Also ich weiß, dass die maximale Position der dritten Markierung 92 ist. Das heißt, wenn ich die dritte Markierung hier nicht auf 7 mache, sondern auf 92. Dann weiß ich, hier passt jetzt gerade noch der kürzestmögliche 21er rein. Ich brauche die dritte Markierung nicht weiter nach rechts setzen, weil ich kann von vornherein sagen, da können keine 21 Markierungen reinpassen. Also kann ich von jeder
Regel. Ja, nicht alles 20, sondern bloß nur 19 reinpassen.
Okay, 24.
Die 5 Markierungen war schon im
Vorfeld. 5? 1. Ich habe 1, die 3 und die 7.
1, 3, 7,
24. Okay, warte mal. Das ist ein OG 24.
Die 7
und die 24.
Also da steht nur die 1 und die 3. Die 7 steht die Gesetzten, die steht gehört also zu dem 21 dazu. Und die 425 steht auch zu dem 21. Also passt. Ja, aber die Markierung in der Klasse ist sozusagen gar nicht so.
OGA 24 hat 23 Differenzen. Zwei Differenzen habe ich schon gesetzt, nämlich die 1 und die 3. Das heißt, mir bleiben übrig 21 Differenzen, die ich noch machen muss. 21 Differenzen sind im OGR 22. Das heißt, ich muss die dritte Markierung so setzen, dass sie noch im OGR 22 reinpasst. Was habe ich hier gemacht? OG 21? Okay, dann war das ein Fehler. Okay, dann ist es 356. Was war denn 60? Gut, danke. Okay, dann wäre hier also die Limitierung 9 und 6. So. Ich kann also sagen, die dritte Markierung darf maximal am Punkt 69 im Zahlenstrahl sein. Darüber hinaus wird es keinen Sinn machen. Das beschränkt also dann die Markierung. Naja, ich mache dann so lange Backtracking, bis ich alle Positionen des dritten Marks durch habe. Genau das gleiche mit dem vierten, fünften, sechsten, fordert natürlich auch den ersten und den zweiten. Ich mache so lange alle Möglichkeiten durch, bis ich alles durchgeführt habe. Und wenn ich keinen Controller gefunden habe, weiß ich, der bisherige ist optimal. Danach sieht es zurzeit auch aus. Wir haben einen sehr, sehr großen Prozentsatz der Controller durchgemacht, die möglich sind. Keinen Kürzer gefunden. Also man geht davon aus, dass es keinen Kürzer gibt. Ja. Es gibt noch ein paar Tricks im Algorithmus, die wir nutzen. Und zwar Spiegelbilder. Wenn ich mal hergehe, hier, mir das anschaue, 0137, das sind die Differenzen 1, 2 und 4 drin. So. Ich könnte mir aber überlegen, dass ich das einfach andersrum nehme. Das heißt, die Differenzen 4, 2 und 1. Da würde ein Bruder rauskommen, der so aussieht: 0, 4, 6, 7. 0467 ist offensichtlich nicht identisch mit 0137, hat aber exakt die gleichen Differenzen. Das ist das sogenannte Spiegelbild von dem Ruder. Nach Spiegelbildern müssen wir eigentlich nicht suchen. Uns reicht es, wenn wir eins von diesen beiden Dingen finden. Wir nutzen das im Algorithmus aus, und zwar indem wir sagen, die mittlere Markierung muss auf der linken Seite sein. Bei OGR 24 wäre es die 12. Die muss links von der Mitte sein.
Darf die auch die Mitte selber aufteilen?
Bei 24 ist es eine gerade Anzahl von Markierungen. Bei einer geraden Anzahl von Markierungen ist die Mitte dann zwischen den zwei mittleren Markierungen. Also die Mitte hier wäre 5. Die Mitte hier wäre 2. Hier ist 2 links von der Mitte und hier ist 5 rechts von der Mitte. Die Mitte wäre 3,5, weil die Gesamtlänge 7 ist. Und dieses Constraint, diese Beschränkung können wir hier im Algorithmus einfügen. Und für die mittlere Markierung oder für die mittleren beiden Markierungen sagen, okay, wenn ihr so liegt, dass das Zentrum des Ruders links von der Mitte ist, dann macht weiter. Wenn das Zentrum des Ruders rechts von der Mitte ist, dann kann ich gleich aufhören, weil da kommt im Prinzip nur ein Spiegel getrotz. Da würden wir auch das andere finden, wenn der Algorithmus durchgeht. Das spart uns die Hälfte des gesamten Suchraums. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr mächtige Beschränkung. Okay, bevor ihr jetzt einschlaft, ich habe hier die Links, die Presse reingemacht. Das sind die wichtigsten Papers, die man im Netz überhaupt finden kann. Also ich bin jetzt seit anderthalb Jahren an dem OGR-Algorithmus dran. Wir haben ein paar recht nette Verbesserungen eingeführt im Vergleich zu dem, was hier in diesem Paper drin steht. Wir hoffen, oder ich hoffe, dass ich das dann demnächst auch mal veröffentlichen kann. Aber das ist im Moment, was es an Dokumentation im Internet hat, der Stand der Dinge. Und da ich nachher alle die Slides runterlasse, dann im Netz könnt ihr da vielleicht mal schauen. Aber ich glaube, dafür darf ich es dann vorher nicht veröffentlichen, oder? Das halte ich vielleicht nicht so gut, vielleicht veröffentliche ich es mal. Mal schauen. Also, wenn ihr euch näher dafür interessiert, was es da noch für weitere Constraints gibt, es gibt dann noch Lookup-Tabellen, wo ich vorhersagen kann, dass wenn die in die Markierungen oder die in die Differenzen schon benutzt sind, dass ich dann auch mehr ausschließen kann, dass ich dann also dieses Limit, was wir berechnet haben, für die dritte Markierung, die 69, da gibt es noch Möglichkeiten, das noch weiter nach links zu verschieben, den Suchraum dann noch weiter einzugrenzen, aufgrund der Differenzen, die schon benutzt worden sind. Gut, steht alles in diesem PDFs, in den Postscripts drin, die jetzt noch hier verlinkt sind. Okay, nach so viel Theorie noch ein bisschen spaßigere Sachen. Stories. was man so mitmacht bei so einem Projekt.
Ja,
ganze Menge lustige Geschichten kann man erzählen. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, so thematisch, was man so erlebt, welches Tool im Netz. Wir haben zum Beispiel Probleme mit E-Mail-Harvestern. Sprich, Leute, die Skripts schreiben und unsere Statistik sogar durchgehen, wo E-Mail-Adressen drin stehen. Wir haben als Identifier, also als Erkennungsmöglichkeit für unsere Teilnehmer, dummerweise am Anfang spezifiziert E-Mail-Adresse. Sprich, jeder, der das Modell mitmacht, hat seine E-Mail-Adresse bei uns registriert. Das ist sein Account. Sprich, die E-Mail-Adressen tauchen auf dem Statistik-Server. Inzwischen nicht mehr. Inzwischen kann man sagen, ich möchte nicht, dass meine Adresse da auftaucht, sondern nur mein Name. Wir hatten aber und haben teilweise immer noch Probleme mit Schleusen, die ihre Adresse auf dem Server drauflassen und deren Adresse dann von sogenannten E-Mail-Harvestern eingescannt wird und ja, als Folge dessen dann Spam gesendet wird, hauptsächlich an diese Adresse. Gut, Spam, klar, ist nicht gut und nicht haben. Wir haben dann ein paar Blockierungen eingebaut, um Roboter davon abzuhalten, Spam zu scannen. Ist einigermaßen erfolgreich. Wir haben aber zum Beispiel auch Probleme gehabt mit Usern, die gar nichts Böses im Sinn hatten. Es gab User, die sind dann die Statistik-Server durchgegangen und haben alle möglichen User angeschrieben: Hey Jungs, wir haben hier unser super tolles neues Team, so und so, Team Germany, Team whatever, meldet euch doch bei uns an. Wir hatten also gar nichts Böses im Sinn, aber trotzdem, naja, E-Mails aus dem Server rausholen und Leute anzumelden, die eigentlich gar nichts Böses wollen, macht man halt nicht. Naja, steht auch in unseren AGBs irgendwo, die wir, glaube ich, haben, soll man nicht machen. Wir sind dabei, dass wir auch intern diese E-Mail-Adressen irgendwie rauskriegen, dass also Leute ganz ohne E-Mail-Adresse sich anmelden können, weil das Tool begrenzt ist. Ist nur zur Zeit noch nicht möglich. Kommt aber wahrscheinlich irgendwann, weil es einfach nervig ist mit E-Mail-Adressen. Das ist, ja, ist eigentlich nicht gut. Trojaner, Viren, Würmer, oh Mann. Wir hatten den Disco-Black-Client schon oft bei diversen großen Softwarehäusern, die Virenscanner produzieren, als Virus gelistet oder als Trojaner gelistet oder Wurm oder whatever. Ist aber gar nicht unsere Schuld gewesen. Der DNC macht wirklich nur RC5 oder OGR oder was man eben einstellt und damit hat sich's. Ja, der Grund, wie der DNC Client auf die Listen kam, war der, dass einfach Leute sich gedacht haben, okay, mach scheiße, ich habe nur meinen komischen armen kleinen 500 MHz Pentium da in der Ecke stehen. Ich brauche dringend mehr Rechenpower, damit ich in den Statistiken weiter raufkomme. Was tut derjenige? Er schreibt sich einen Wurm oder einen Virus, der auf allen möglichen Rechnern den DNC-Client installiert und mit seiner Adresse dann Blöcke rechnet und an unseren Server schickt. Was eine blöde Idee! Irgendwie ist es ein Netz, da kriegen wir Arbeit getan, aber verdammt nochmal, das geht nicht. Wir haben dann bitterböse E-Mails bekommen von Leuten, die sich diesen Virus eingefangen haben, nach dem Motto, was fällt uns ein, in seinen Rechner einzubrechen und unseren Client zu installieren? Wir waren es nicht. Wir haben eine Seite extra, die sich mit Würmern beschäftigt, wo man ein kleines Skript sich runterziehen kann, was diesen DNC-Client dann eininstalliert. Aber mehr können wir nicht machen. Wir können nichts gegen irgendwelche Skript-Keys tun, die auf solche blöden Ideen kommen. Wir können es in die AGBs reinschreiben, nach dem Motto, ja, bitte installiert den Client nicht auf Rechnern, auf denen ihr keinen offiziellen Zugriff habt. Aber nein.
Das ergänzt zum Beispiel erschweren, dass so ein Trojaner dann den Client kann, dass der Windows-Client zum Beispiel was los ist.
Ja und nein. Also der Windows-GUI-Client, der, wenn er läuft, dann hast du eine kleine Kuh in deinem Taskleiste drin. Das ist klar, wenn du merkst, dass das läuft. Aber wir haben auch den Client als Dämon-Version oder für diverse Unix-Maschinen, wo ein GUI Fremdwort ist. Und die Admins sehen halt dann, dass das Ding dauernd heiß läuft, dass die Usage 100% beträgt und so weiter. Man läuft es dann schon in der Regel irgendwann. Aber sauer sind die Leute trotzdem, auch wenn sie es bemerken. Also, dass die Leute es bemerken, dass ein Programmer da war und den DNC installiert hat, löst auch unser Problem nicht. Wir hatten eine Zeit, da hat ein Wurm namens Beimer oder Bümer, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, einen doch beträchtlichen Anteil unserer Gesamtrechenleistung gemacht. Unglaublich. dann werfen uns Leute vor, er macht nichts dagegen, weil euch ist ja recht. Er hat ja dann mehr Rechenleistung zur Verfügung. Ja, das stimmt schon, aber das kann böse ins Auge gehen. Ich überspringe mal den Energy Wave. Wir hatten mal so einen Fall, dass so eine unautorisierte Information diesmal nicht durch einen Wurm oder durch einen Trojaner, sondern durch einen Angestellten an der Universität zu doch ernstem Ärger geführt hat. Und zwar war das in Amerika, ich weiß den Namen von dem Typ gar nicht mehr, derjenige war Administrator von einem Rechner, von einem Rechnerpool, hat also ja, mehr oder weniger doch Verantwortung für diese Rechner gehabt, durfte also vielleicht, wissen wir nicht genau, diese Klienten mal installieren. Aber irgendwann hat der Typ die Uni verlassen und die Rechner liefen munter weiter mit dem DNC. Und irgendwann hat dann von dieser Uni jemand festgestellt, ah, da läuft noch ein Programm, das macht da und die Auslastung noch 100%. Und haben dann gemeint, ja, das ist aber irgendwie nicht gut, das kann doch irgendwie nicht richtig sein, wenn wir was tun für diesen Typen, dann muss doch irgendwie was nicht ganz richtig sein. Jetzt hat die Uni sich überlegt, naja, den verklagen wir. Hat dann den Rechnerverschleiß genommen, weil der Rechner läuft ja heiß und verschleißt sich dann, oder sich, hat den Stromverbrauch genommen, naja, wenn das Ding mehr tut, braucht es auch mehr Strom, und hat die Bandbreite genommen, die der Rechner braucht, also 10K pro Tag, mehr braucht es im Kleinen nicht, das braucht er ja nicht. Und hat dem Typ dann eine Klage an den Hals gehängt von, ich weiß nicht genau, 6-stelliger Dollarbetrag. Er ist richtig abgegangen, es war richtig, richtig böse. Und von Distro.net her, wir haben in unseren AGBs drinstehen, dass man sowas nicht machen darf, waren wir dann einigermaßen zuversichtlich, dass das kein Problem für uns ist, aber unterm Strich, dass das unsere Software, die läuft, hätten sie sogar uns noch einen Kampf fahren können, vielleicht, wer weiß. Gut, in dem konkreten Fall hat es dann irgendwann eine gütliche Einigung gegeben, mehr oder weniger gütlich. Die genauen Details sind mir auch nicht bekannt, aber der Typ hat dann doch nicht diese Riesenstrafe zahlen müssen. Also es kann böse ins Auge geben, so jetzt solche Geschichten.
Naja.
Gut, Energy Waste kam jetzt dann auch schon als Teil von dieser Story vor. Im Prinzip, ja, ich Vorwurf gegen das gesamte Projekt nach dem Motto, ja, wenn wir aufhören würden in unserem Projekt, dann hätten 30.000, 60.000, 300.000 Rechner nichts mehr zu tun, könnten runtergefahren werden oder zumindest weniger Strom brauchen. Wir sind schuld an einem Atomkraftwerk in den USA. Naja, okay, also, wir haben unseren Client so programmiert, dass man ihn eigentlich laufen lassen kann, während der Rechner normal benutzt wird. Das heißt, während die Sekretärin im Word irgendwas tippt und das File-Checker nicht kann, 90% braucht es, noch ein bisschen was freilässt, die Klammer auch nicht läuft, dann kann der DNC diese Ressourcen benutzen, also Ressourcen, die wirklich normalerweise einfach wasted werden, verloren werden. Wir sagen den Leuten, sie sollen das Ding nicht 24/7 laufen lassen, nur für Distro.net. Weil, okay, es ist wirklich ein bisschen Blödsinn, nur für so ein Krypto-Projekt oder für OGR einen Rechner 24/7 laufen zu lassen. Aber vom Prinzip her, naja, ist auch ein Punkt. Haben wir schon Flatwars gehabt, epischen Ausmaßes auf gewissen Ereignissen. Megaflash ist auch eine lustige Geschichte. Wir haben auf unserem Statistikserver Statistiken sowohl über das gesamte Projekt hinweg, also bei der ERC 564 noch über 1000 Tage, als auch Statistiken für einen Tag. Und wir haben ja auch, wie erwähnt, Teams in unserem Statistikserver. Und für viele Leute ist das Projekt, was wir machen, gar nicht mal so wirklich relevant. ERC 5, OGR, whatever. Die sind nur darauf aus, okay, wir haben jetzt unser Team Amiga gegen Team FreeBSD, gegen Team Slashdot und Team CCC. Hat übrigens ein ganz großes Team der CCC. Und wir wollen jetzt unbedingt in den auf den Statistikseiten ganz oben erscheinen. Da es relativ schwer ist, auf den Gesamtstatistiken sowas zu schaffen, haben sich ein paar Leute spezialisiert darauf, auf den Tagesstatistiken möglichst weit oben zu sein. Wir machen dann Folgendes. Wir haben eine Armada von, keine Ahnung, 30 Rechnern, 40 Rechnern, 50 Rechnern. Und holen sich tagelang Arbeit vom Server, geben aber keine Arbeit zurück. Die Möglichkeit gibt es im Client. Also ich kann dem Client sagen, nur Fetch, ohne Arbeit, ohne die Arbeit wieder zu flashen, zurückzusenden an den Server. Dann sammeln sich die Jungs fertiggestellte Blöcke in einer Größenordnung von, keine Ahnung, einigen Tausenden von Blocks und machen dann an einem Tag ein Flash von diesen Blocks. Und haben dann in einem einzigen Tag in der Statistik einen Eintrag von so und so viel Giga-Nodes, dass sie also ganz oben in der Statistik ankommen. Und für diesen einen Tag Nummer 1 in der Statistik sind. Eigentlich eine lustige Idee. Problem ist nur, naja, wir sind ja wie gesagt ein Volunteer-Project. Also wir sind wirklich nur ein Projekt von Freiwilligen. Sprich, auch die großen Key-Server, die Proxy-Server, die Full-Proxies, die auf Kontinentalebene laufen, sind nur von Freiwilligen. Und wenn dann irgendwer so diesen Full-Proxy an irgendeiner Uni vielleicht oder einer Firma laufen hat, wo er eine Erlaubnis hat, dann wollen sie, ja, braucht der nicht viel. Und dann an einem Tag plötzlich das ganze Netz über die Knie geht, weil das Ding mit Blocks nur flutet wird. Ja, auch nicht so ganz nett. Wir verstehen, dass Leute Spaß haben wollen, aber wenn es dann, diverse Netze lahmlegt, ist es auch nicht ganz so toll. Gut. Für uns das größte Problem, das ernsteste Problem von allen, sind gehackte Clients. Uns sind zwei Fälle bekannt, wo der Disconnect-Client gehackt wurde. Einmal vom CCC, 1997, 98, glaube ich, ist das schon gewesen. Und einmal vor ein paar Wochen erst. Und zwar wurde jeweils der Client so modifiziert, dass der Client Arbeit als erledigt zurückgibt an den Server, die er gar nicht gemacht hat. Es wird der gleiche Effekt, Leute wollen halt in den Statistiken möglichst weit oben erscheinen und cheaten dann einfach, bestimmt. Und hacken dann die Clients, um sowas zu machen. Ich habe mal exemplarisch zwei Elite-Hacker rausgenommen. Das sind Acidblood und Trashover, zwei von unseren Security-Leuten, weil das wurde nett. Ja, sieht sehr vertrauenswürdig aus, ne? es gibt Möglichkeiten, sich gegen dieses Schummeln zu wehren. Was wir bis jetzt gemacht haben, war das Einfachste von allem. Obfuscate Communication with Key Server. Soll heißen, die Kommunikation zwischen dem Client und dem Key Server, beziehungsweise den europäischen oder den kontinentalen Proxies, läuft ja, verschlüsselt ist übertrieben. Ein bisschen strange. Also es gibt so einen kleinen Scramble, eine kleine Scramble-Funktion im Client, die dann die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server verschlüsselt. Die Idee dabei ist, dass nur unser Client diese Scramble-Funktion kennt und also nur dieser Client weiß, wie er Informationen an den Server schicken kann, dass der Server diese auch akzeptiert. Ist ein klassisches Beispiel für Security by Obscurity. Also Sicherheit dadurch, dass einfach der Angreifer nicht genau weiß, wie das Protokoll läuft zu dem Key-Server. Ist in der Praxis für jemanden, der wirklich Ahnung hat und das Ding hacken will, kein Problem. Also das hier ist wirklich eine Barriere, die Script-PDs daran hindern, einfach den Server mit irgendwelchen Müll voll zu klopfen. Aber jemand, der sich wirklich daran setzt und ein bisschen Ahnung hat von Reverse Engineering, guckt einfach, was macht der Client da und hat dann diese Scramble-Routine durch. Bringt also in der Praxis nicht wirklich echte Sicherheit. Das ist auch das, was der TTC gemacht hat. Das waren die Jungs in Köln. Die haben einfach die Scramble-Routine reverse-engineert von Citizens und haben dann gewusst, okay, der Client macht das und das. Können wir auch machen. Ergo hatten sie das Protokoll und konnten dann den Key-Server Sachen geben, die sie wollten. Allerdings, die Kölner waren so nett und haben gesagt, okay, das Problem existiert, haben aber diesen Client nicht veröffentlicht, diesen gehackten Client. Es gibt einen Fall bei CT at Home. Die hatten massiv Probleme mit so Schummlern. Da wurden diese gehackten Clients auch veröffentlicht. Das heißt, Leute haben dann so einen gehackten Client auf irgendeine Seite gestellt, andere Leute konnten sich den Client runterladen und haben dann Web-Units von CT at Home durchgepowert, in 0, nichts, haben aber keine Arbeit geleistet. Also dieser Block ist eigentlich uncheckt. Wenn jetzt in so einem Block das Alien-Signal gewesen wäre, hätte CT at Home ziemlich Pech gehabt. Sie können nichts effektiv dagegen tun. Das ist eine einfache Maßnahme, die man machen kann. Verifikation durch doppeltes machen, dreifach zu machen, zu was man möchte. Ist aber keine wirklich hundertprozentige Lösung, weil wenn man Pech hat, waren beides mal Täter am Werk. Ganz. Kann ich nicht ausschließen.
Das Ergebnis muss übereinstimmen, was die zwei Lieder
haben. Ja, das Ergebnis muss übereinstimmen, ja. Also bei RC5 ging es was zum Beispiel nicht. Bei RC5 habe ich nur eine Antwort ja, nein. Da drin habe ich den Schlüssel gefunden oder ich habe den Schlüssel nicht gefunden. Da kann ich gar keine Verifikation machen. Noch blöder. Bei ja kann ich eine Verifikation machen, richtig. Aber ja kommt nur einmal in 2 hoch 64 Fällen vor.
Wenn ein Schieber lauter ja sendet, das fällt ja auch.
Das fällt auch.
Ich habe 10.000 Blöcke gelegt, die ich wissen erfunden.
Wenn seht ihr, dann kann ich wenigstens sagen, okay, ich habe hier irgendeinen Hash, der dann rauskommt nach der Frequenzanalyse und ich kann gucken, ob zwei Klienten auf denselben Hash kommen am Schluss. Oder bei OGR habe ich den sogenannten Node Count. Ihr habt ja gesehen, hier mit diesen ganzen Constraints und Techniken, die man anwenden kann. Ich kann vorher nicht effizient voraussagen, wie viele Knotenpunkte ich besuchen muss, um den Block fertigzustellen. Anhand der Knotenpunkte kann ich bei OGR auch Verifikationen machen. Wenn zwei Klienten auf die gleiche Anzahl von Knotenpunkten gekommen sind, um diesen Block zu beenden, dann kann ich auch sagen, okay, das war wohl richtig. Aber auch da, wenn es zwei gehackte Clients waren, Pech gehabt.
Welche Client eigentlich, wer das Kunden hat?
Ja. Also sowohl du als User als auch das, wo du nicht bekommst, eine Nachricht.
Weißt du, was man vielleicht noch machen könnte, nicht zur Verifikation die Seitenblöcke herausgeben, sondern schrittweise überlappende. Also Block 1 bis 4 und 2 bis 8 wäre der eine. Oder 1 bis 4, 4 bis 8 und der andere ist 0 bis 2.
So aber auch da. Ja.
Weil dann kann man da eventuell verschiedene Blender seine standardmäßig über denselben oder den geraden Node Count zurückliefert. Wenn der denselben Block nochmal kriegt, kriegt er vielleicht denselben Node Count. Aber wenn die Blöcke überlappend sind, dann kann das vielleicht nicht feststellen.
Ja, aber wenn die Blöcke überlappend sind, dann kann ich aber auch schwer feststellen, wie viele Nodes kamen jetzt von diesem einen Teil, wie viele Nodes kamen von dem anderen Teil.
Man muss ja auch rechnen können, wie viele Nodes tatsächlich sind.
Und wenn ich jetzt einen unterschiedliche Granularität rausgebe, der eine kriegt zwei Blöcke, der andere vier, und dann kann ich auf dem Server addieren. Das muss aber wissen, dass ich auch nicht
insgesamt. Also ich kann euch mal verraten, es gibt doch bessere Wege, um die Verifikation zu machen, als das, was wir da bis jetzt hatten. Wo waren wir? Also hier Obfuscate Communication. Der nächste sinnvolle Schritt, den man machen kann, ich kann einfach sagen, okay, ich gebe jeder Work Unit, die ich rausgebe, eine ID und weiß dann, dieser User hat diese Work Unit bekommen. Das heißt, auch nur dieser User darf diese Work Unit als gemacht, also wirklich zurückschicken an den Server. Das kann dann verhindern, dass jemand einfach hergeht und sagt, okay, ich schicke mal 5000 Blöcke an das Projekt zurück nach dem Motto, ich habe es alle gemacht. Fertig. Obwohl ich die Blöcke nie zugewiesen bekommen habe. Und das ist also eine relativ einfache Möglichkeit, hier auch zu sagen, auch so Cheater einzugrenzen. Aber im Prinzip auch nur Script-Kiddies. Weil ich verhindere damit wirklich nur lediglich, dass ich Blöcke als gemacht zurückschicke, die ich nicht bekommen habe. Wenn ich einen Block wirklich offiziell bekomme und den dann nicht mache und als erledigt zurückschicke, dann wird dieses System Blocker sagen, okay, den Block hast du bekommen, den Block kriegst du zurück. Okay, wunderbar.
Blöcke, also wenn du es genauso machst, wie du eben gesagt hast, ob die Blöcke nur an die User in beliebiger Geschwindigkeit ausgibt. Weil es gibt da ja bestimmt eine vernünftige Grenze, die man setzen kann, die einen Client alleine erstmal so überhaupt gar nicht überschreiten kann. Die könnte man auch für Teams übersetzen und für könnte man
sprechen.
Weil dann
wäre es
nicht so einfach, dieses Ganze zu.
Das stellt zum einen mal einen sehr, sehr großen Aufwand dar für uns, weil wir dann jeden User einschätzen müssten, was der hat. Und zweitens mal ist es so, dass durch diesen Identifying mit der E-Mail-Adresse ist es möglich, dass zum Beispiel einer ja, auf diese E-Mail-Adresse nicht nur einen Rechner laufen hat, sondern zum Beispiel 20, 50 auf eine E-Mail-Adresse laufen lässt. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, heutzutage der schnellste Rechner auf dem Markt kann maximal 10 Megakeys pro Sekunde. Und ich habe einen User, der hat, keine Ahnung, 100 Megakeys pro Sekunde, dann kann ich den nicht als Cheater rausnehmen, weil es könnte ja sein, dass da einfach 20 Rechner laufen hat. Auf die gleiche Adresse.
Das sind nach IPs checken.
Nach IPs checken wir nicht. Wir haben traditionell eine Audience, also eine Userschaft aus der Krypto-Szene, so CCC-Leute. Die würden uns einen Vogel zeigen, wenn wir dann plötzlich anfangen, die ganzen IP-Adressen mitzuscannen und dann aufzuschreiben. Das Einzige, was der Client vom User. Ja, das wird, sie wird aber nirgendwo gespeichert. Wir geben wirklich einen Block nur raus.
Das kann es ja auch von einem Proxy kommen.
Das kann auch vom Proxy kommen, richtig. Ja, hast du recht. Also wir haben in unserem Setup keinerlei Tracking.
Oder wir haben Nachtfirewall.
Was den User irgendwie nachfolgen könnte. Wir können keinen Block einem bestimmten User zuordnen. Geht bei uns nicht. Okay, was es dann jetzt gibt, was dann schon relativ effizient wäre, ist hier der Report von falschen Positiven oder fast Positiven. Ich habe auch vorhin erzählt, wie RC5, dieser Krypto-Algorithmus, generell funktioniert. Das heißt, wir haben den Anfang bekannt, wir wissen, wie der aussieht, und der Schluss ist eigentlich das, was wir haben möchten. So. Das ist bekannt. Und der Schluss ist das, was wir haben möchten. So. Es gibt bei RC5 falsche Positive. Soll heißen, es gibt Schlüssel, die am Anfang den Text dechiffrieren, das Secret Message ist, und am Schluss nur noch ausbringen. Passiert. Wir hatten bei RC564, glaube ich, 3 Schlüssel, die das gemacht haben. Da kam am Anfang wirklich das Secret Message ist raus, aber am Schluss Müll. Kommt vor, das ist im System einfach so drin, weil hier kommt ja im Prinzip random Text raus. Dieses dechiffrierte Textstück ist random. Und bei diesem random, wenn wir so viele 2 hoch, was sind das? Was habe ich gesagt? 64 Kombinationen sind es. Und dann spitz sind es und dann entsprechend viele Kombinationen da drin. Da kommt halt mal zufälligerweise auch hier vorne was raus, was diesem Ding entspricht, was wir haben wollen. Obwohl es gar nicht der richtige Schlüssel war. Wenn wir solche falschen Positive auch an den Server übermitteln, was wir sogar tun, könnten wir feststellen, pro User, wie viele falsche Positive der Typ zurückbringt. Und anhand dessen könnten wir uns überlegen, okay, der wird wohl wirklich die Arbeit tun, weil er hat so und so viele falsche Positive zurückgebracht. Das heißt wohl, er hat ja, wirklich einen echten Crunch am Laufen. Ist für RC5 nicht praktikabel, weil wir haben bei RC5 64 zum Beispiel nur 3 Stück gehabt. 3 Stück, da wäre dann die zu erwartende Verteilung pro User 0. Bringt also gar nichts. Man kann sich aber Sachen überlegen, die dann häufiger vorkommen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte nicht, dass der ganze Text vorne, das Secret Message ist, vorkommt, sondern ich möchte nur, dass die ersten 6 Buchstaben, the C, rauskommen. Das kommt ja wesentlich häufiger vor, als der Secret Message ist. Und ich könnte dann wirklich hergehen und die Häufigkeit testen, pro User, wie oft ein User falsche Positive zurückfindet. Und daran erkennt, okay, wenn der nie irgendein falsches Positiv zurückbringt, dann macht der wirklich gar nichts. Oder wenn er viel zu viele falsche Positive zurückbringt. Problem ist dann, wie häufig kriege ich solche falschen Positive? Weil, ja, wenn ich zu viele falsche Positive zurückfordere, habe ich plötzlich im Protokoll kilobyteweise oder megabyteweise falsche Positive, die ich zurücksende an den Server. Wenn ich zu wenig mache, dann haben halt unendlich viele, relativ viele Leute 0 falsche Positive. Dann kann ich auch nicht feststellen, wie es wirklich getan hat. Oder nicht getan hat. Richtig.
Ja gut, aber die falschen Positive kann man ja dann auch rechnen, ob die auch stimmen.
Das stimmt. Du meldest nicht nur die Anzahl der falschen Positive, sondern du meldest den Key, der dieses falsche Positiv erzeugt hat.
Das Rausfinden dieser falschen Positiven, dieser Wahrscheinlichkeit, dafür musst du selber schon mal bestimmte Energiesgerechnet haben oder bestimmte Mathematik beherrschen, ist also doch etwas höherer Aufwand.
Also damit schließen wir sowohl die Skriptkiddies aus, als auch Leute, die es ein bisschen mehr drauf haben. So, es geht noch besser. Jetzt wird es hier ein bisschen miteinander. Das Verify by Double Checking hatten wir schon gehabt. Das Ultimative ist jetzt hier Verify mit einem speziellen Kriterium, das wir einführen. gefunden worden von zwei Typen Stanfords vor ein paar Jahren sogar schon. Die haben es damals aus irgendeinem Grund nicht beachtet, nicht bemerkt, whatever. Vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres, haben Acid Blood und Threshover, zwei Freaks von vorne, von der Einleitung von Security, haben das für uns wiederentdeckt, haben dann enttäuscht festgestellt, schade, gibt es schon, können wir nicht veröffentlichen, verdammt. Wie funktioniert das hier? Das Problem bei der Verifikation von diesen falschen Positiven ist das, dass nicht jeder Block so ein falsches Positiv hat, was ich nachher verifizieren kann. Jetzt führen wir einfach ein Kriterium ein, dass ich auf jeden Fall ein falsches Positiv bekomme. Mindestens eins. Läuft folgendermaßen. Bei RC5 werden Keyspaces verteilt. Das heißt, der Server sagt mir, ich soll den Schlüssel, also sich 0000, verkürzt jetzt hier bis 000FF in hexadezimalen Notation durchchecken. Der Key-Server, der diese Blöcke verteilt, kann jetzt hergehen. Und nimmt sich per Zufall einen von diesen Schlüsseln raus. Zum Beispiel die 000B2. Und dechiffriert den Ciphertext, der hier immer gleich ist, mit diesem Schlüssel. Das ist die Ergebnisverifikation, also wir wissen, das Secret Message ist, muss rauskommen und dann irgendein Text. Wir verifizieren die korrekte Dechiffrierung an von diesem Bereich. Jetzt kommt hier für diesen Bereich irgendein Müll raus, weil 000B2 ist ja aller Voraussicht nach nicht der richtige Key. Das heißt, hier kommen irgendwelche Müllzeichen raus, keine Ahnung. 1C57A3. Sachen, die uns eigentlich nichts bringen. Wir können jetzt aber den Client, der diesen Block bekommen hat, können dem Client sagen, er soll nicht nur Blöcke reporten, die the secret message is, dechiffrieren, sondern er soll uns auch Keys reporten, die dieses hier dechiffrieren, 1C57A3. Und ich weiß ja, weil ich das selber gemacht habe, dass dieses 1C57A3 vorkommt. Mindestens einen Treffer habe ich auf jeden Fall. Und der Witz ist, ich habe vielleicht sogar noch mehr Treffer. Weil es ist ja im Prinzip die Random-Funktion, dieses Dechiffrieren. Im Optimalfall für Kryptographie soll da so viel Entropie drin sein wie möglich. Das heißt, durch Zufall könnten hier zwei Keys drin sein, die auf diese ersten Bytes kommen. Es ist ja nicht hier the secret message ist, sondern es ist nur ein ganz kleiner Teil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 6 Bytes. Das heißt, ein Angreifer, der jetzt diesen Block als erledigt an den Server melden möchte, kann nicht mehr nur zurückschicken, nein, es war kein Treffer drin, sondern er muss zurückschicken, ein Nein, es war kein Treffer drin und diesen 000B2. Weil er hat als Auftrag bekommen vom Server das 000FF, diese Range, plus die Work Unit hat auch noch diesen Wert hier mitgeschickt. 1C57A3. So, und zu dieser Work Unit muss der Client jetzt zurückschicken das No. Und welcher Key diesen Plaintext dechiffriert hat. Und nur wenn er wirklich die Arbeit getan hat, nur wenn er wirklich den Cruncher hat laufen lassen, kann er diesen Key wissen. Er kann natürlich warten, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass er den richtigen bleibt. Und wenn er, keine Ahnung, 100 Keys zurückbringt, ist die Wahrscheinlichkeit ultra gering, dass er für alle 100 Keys richtig geraten hat. Für alle 100 Work Units.
Aber wenn du so weit reichen, bist du zum ersten Mal in richtiger Deep.
Guter Punkt, guter Punkt. Es gibt mindestens einen Key, der auf diesen Plaintext kommt. Aber wenn wir diesen Bereich hier, was wir haben wollen, hinreichend kurz wählen, dann kriegen wir in der Regel mehr als einen Key. Und der Angreifer kann nicht wissen, wie viele Keys diesen Plaintext rausbekommen.
Und erst recht nicht,
welchen Server hat. Richtig. Das heißt, er muss wirklich alle Keys verschicken, die diesen Plaintext rausbekommen. Der Server achtet nur auf einen von diesen, aber der Angreifer weiß nicht, auf welchen.
Der Server muss aber auch aufpassen, dass es nicht zu viele werden.
Der Server muss auch aufpassen, dass es nicht viele werden. Das stimmt. Ja. Das ist das einzige kleine Problem bei diesem Schema. Aber selbst dann, es ist für uns ein besserer Trade-off, wenn wir ein paar K mehr an Daten übertragen pro Arbeitspaket, als wenn wir die gesamten 1775 Tage, die wir für also 64 gerechnet haben, noch machen müssten, weil der eine Key bei dem Cheater ist, der den richtigen Key enthalten hat. Und somit haben wir ein System, was uns wirklich garantiert, ja, wirklich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit garantieren kann, dass derjenige, der den Block zurückgibt, auch wirklich alle Arbeit getan hat an diesem Block. Das ist genial.
Wie machen wir das bei OER?
Ach Mann, warum musst du was sagen?
Gehen Sie zurück.
Nein. Wir sind gerade dran, uns zu überlegen, wie wir sowas machen können für OGR. Im Moment haben wir bei OGR die Verifikation bei Checking. Also wir haben OGR nicht nur einmal damals ausgegeben und wir gucken, dass OGR-Stub, so nennt sich eine Merkel bei OGR, verifiziert wird. Und zwar nicht nur wird von irgendjemandem, sondern möglichst verifiziert von jemandem Fremden. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben nicht genau zuweisen. Wir können nicht genau nachdenken, welcher Block an welchen User gegangen ist. Wir können aber nachdenken, welche Client-Version, welche Architektur derjenige hat. Das ist im Verfahren drin. Diese Informationen versuchen wir, so gut es geht, auch Verifikation zu bekommen, sondern Verifikation von den Usern. Aber es ist nichts perfekt, es ist nicht ausreichend. In diesem Schema können wir bei Block zu 99% sicher sein, dass wirklich die Arbeit erledigt ist. Und wenn ein User als einen Block hat, dann können wir wirklich praktisch absolut selbst diese Zugreifung. Und das wollen wir auch haben. Da dran, wir haben ein paar Ideen. Waren wir nur implementiert bisher. Also ein bisschen
interessant.
Ja, Projekte, wo es keinen Namen gibt. Sind Projekte, die nicht nur solche Jahr-Ein-Resultate zurückbringen oder Node-Count-Resultate, sondern sind wirklich Ergebnisse. Zum Beispiel mal rein hypothetisch ein Projekt. Jeder Klient, den Priester gemacht. Jeder von diesen kleinen Mini-Blöcken ist bloß hier.